Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Heute wollen wir einen Blick zurückwerfen auf unsere Konferenz Get Rich or Die Trying, die wir am 31.03. durchgeführt haben. Wir hatten über 250 Gäste, 25 Speaker und 6 Streams und wir wollen uns einen dieser Streams heute anhören, und zwar den Stream Nummer 1. Gehostet wurde dieser Stream von Patrick und ja, wir hatten coole Gäste dabei. Es ging um DLT-Use Cases und Geschäftsfelder für die Sparkasse von morgen unter dem Titel Beyond Bitcoin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Plaudertaschen wird präsentiert von Anblum, die Konversationsplattform für Finanzdienstleister. Über 160 Finanzinstitute weltweit vertrauen Anblum. Darunter sind Kunden wie die Deutsche Bank, Comdirect oder die Teambank. Anblum macht digitale Kundenberatung einfach, sicher und persönlich. Schaut vorbei auf anblum.de. Anblum, finanzielle Beratung auf der nächsten Ebene.
Dann würden wir jetzt auch starten in Stream 1. Ja, der Stream heißt Beyond Bitcoin, DLT Use Cases und Geschäftsfelder für die Sparkasse von morgen. Wir werden hier über die vielversprechenden DLT-Anwendungsfälle diskutieren und auch auf Use Cases eingehen, die auch rein über das Thema Kryptowährung hinausgehen. Danach gehen wir über in eine Panel-Diskussion, um zu schauen, was sind denn Anwendungen, was sind Mehrwerte, was sind aber auch Herausforderungen, gerade auch im Entscheidungsprozess, wie funktioniert das Ganze aus Kundensicht und wie können diese Themen auch skaliert werden. Würde dann in der Moderation Milena Rottensteiner übernehmen, sie leitet den Sparkassen Innovation Hub. Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist, Milena. Und dann haben wir 3 Gäste in unserer Panel-Diskussion, die ich jetzt auch gerne schon mal vorstelle, um da gleich inhaltlich keinen Bruch nach dem Vortrag von dir, Jorinde, zu machen. Wir haben einmal den Markus dabei, Markus Brinker, Vorstand beim S-Broker, prägt seit jetzt 2000, also schon seit 22 Jahren, den zentralen Online-Broker der Sparkassen und wird auch Gast in einer unserer nächsten Plaudertaschenfolgen sein. Dann haben wir Maurizio Singh dabei, freut mich auch sehr, dass du dabei bist, mein Chef. Er leitet beim BSGV das Thema Banking und digitale Ökosysteme, war auch schon Gast bei uns in einer Live-Ausgabe unseres Podcasts und ja, ist auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner, wenn es um Plattform und Ökonomie im Bereich von Banking geht. Und als letzten Gast freue ich mich auch auf Pranja Kothari. Pranja war auch schon bei uns im Podcast zu Gast, war keine Voraussetzung für diesen Stream, aber hat sich so ergeben. Und er ist Chief Digital Officer und Vorstandsmitglied bei der Bremer Sparkasse. Ich glaube, viele kennen ihn schon. Und als Digitalmacher versucht er ja nicht nur die Sparkasse Bremen, sondern auch die ganze Sparkassenfinanzgruppe mit seinen Ideen nach vorne zu bringen. Ja, und dann möchte ich auch gar nicht so viel Zeit in den Vorworten verlieren und viel Spaß, Milena.
Alles klar, danke dir, Patrick. Dann sage ich nochmal Hallo insbesondere an Pranjal, Maurizio und Markus und auch nochmal danke, Jorinde, für deinen Vortrag. Ich musste ein bisschen schmunzeln, die Vorträge rücken das Thema ja in extrem positives Licht. Im Hub haben wir genau diesen Blick auch darauf, aber wir wissen ja alle, wir haben unsere Hype- und Ruhephasen erlebt. Wir haben eine sehr, sehr intensive Diskussion an ganz vielen Stellen, die wir, glaube ich, auch alle in unserer beruflichen Vergangenheit schon begleitet haben. Und deswegen würde mich das total jetzt erstmal interessieren, Pranjal gerne. Wann bist du in die Themen rund um DLT eingestiegen? Was sind die Initiativen, die dich oder die Sparkasse Bremen gerade begeistern und treiben?
Hi, Milena. Vielen Dank für die Frage. Ich bin persönlich zum ersten Mal vor 3,5-4 Jahren hab angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber das war vor meiner Zeit bei der Sparkasse. Ganz konkret bei der Sparkasse Bremen haben wir jetzt seit 2-3 Wochen live jetzt eine erste Plattform für tokenisierte Immobilien. Also eine sehr, sehr pragmatische Anwendung, die Endkundenbedürfnisse erfüllt. Und wir haben da auch nicht mit der Technologie angefangen und einen Use Case gesucht, sondern umgekehrt ein Kundenbedürfnis identifiziert und gesagt, wie können wir dieses Kundenbedürfnis am besten erfüllen. Und da kam zufälligerweise die Antwort raus, ja, eine tokenisierte Lösung wäre am besten.
Magst du uns da noch ganz kurz einen Einblick geben, Sachwert Invest, was ist das erste Feedback?
Das erste Feedback ist sehr positiv, also da kommt vielleicht nachher auch ein bisschen, was nicht so positiv läuft, weil ich hatte gerade den Satz gehört, auch Vertrieb und so weiter. Also das sehr Positive ist, wir haben auf jeden Fall viele, viele Kunden, denen das Konzept begeistert. Die Technologie ist denen egal. Das heißt, das, vielleicht zwei Sätze zu Sachwert Invest, was ist das? Das ist eine tokenisierte Immobilien Ankauf- und Verkaufsplattform, wo man Immobilien ab 500 Euro teilweise kaufen kann mit einer Market-Making-Funktion. Das heißt, man kann auch die eigene Anteile wieder loswerden. Durchschnittsrenditen sind zwischen 4,5 und 6%. Also nicht sehr risikobehaftet, aber auch nicht sehr, die Renditen sind auch nicht so niedrig, dass es niemand interessiert. Das erste Objekt, das jetzt live ist, ist ein Kindergarten. Und damit tun wir auch was Gutes für die Stadt. Und das zweite und das dritte Objekt sind in der Anbahnung, aber noch nicht live. Was das erste Feedback war, also überall, wo wir, also auch diejenigen, die intensiv involviert waren in dem Projekt, gegenüber Kunden das direkt präsentieren, haben wir ungefähr eine 100%ige Abschlussquote. Dort, wo wir Menschen in den Vertrieb mitnehmen, klassischerweise aus den Filialen, da ist die Abschlussquote deutlich unter 50%, also irgendwo zwischen um die 40% herum. Das zeigt uns auch, dass es das auch ein neues Thema ist, neue Technologie ist, musste man auch eine gewisse Begeisterung selber mitbringen, aber auch es einfacher machen für diejenigen, die das noch nicht von Anfang an begleitet haben, zu verstehen und auch demzufolge den Kunden gegenüber zu verkaufen.
Ja, danke. Ich bin schon angemeldet. Markus, dich sehe ich noch nicht. Was bewegt dich gerade und was treibst du in dem Bereich?
Ja, also wir haben das Thema relativ früh aufgegriffen, weil es natürlich schon früh auch ein Kundenbedürfnis war, als Online-Broker das Geld entsprechend anzulegen. Was ist unser Anspruch? Wir möchten den Kunden einfachen, preiswerten und zuverlässigen Zugang für die Investitionsmöglichkeiten, die Kunden suchen. Und dann kam natürlich irgendwann das Thema digitale Assets, sprich Kryptowährung, als erstes auch mit auf den Radar. Und ehrlicherweise am Anfang habe ich auch persönlich festgestellt, das war glaube ich so vor gut 10 Jahren, wie schwierig es ist, überhaupt an Bitcoin zu kommen. Das hat mich abgeschreckt, gebe ich offen auch zu. Ja, weil sag mal, wenn man gewohnt ist, auf 2 Klicks oder 3 irgendein Wertpapier, irgendein Zertifikat, Optionsschein, was auch immer zu kaufen, mit welcher Assetklasse dahinter auch immer, die man gerade gesucht hat, dann war dieser Prozess doch echt anders, sagen wir es mal so. Sehr technisch, sehr unkomfortabel, sehr bankenunabhängig, ehrlicherweise. Und da sieht man vielleicht auch, woran der Wert einer Bank vielleicht auch für uns sein kann und für den Kunden am Ende auch, nämlich eben einfachen Zugang zu bieten und sicheren. Und das haben wir aufgegriffen, als dann der Markt etwas reifer war und die ersten Produktpartner auch mit Wertpapieren im Krypto-Kontext unterwegs waren. Fontobel war da sehr früh. Die hatten auch eine eigene Kryptowelt auf ihrer Seite, dass die Kunden auch vernünftige Informationen erhalten. Mit denen haben wir sowieso zusammen kooperiert und haben dann sukzessive unsere Kooperation mit Produktpartnern für die Kunden auch ausgebaut. Da ist dann Bitpanda dazugekommen, Coinshares und Co., WisdomTree. Und das war einfach erstmal zusehen, dass wir den Kundenbedarf, der spürbar da ist, über diesen Weg auch einfach befriedigen und hier relativ einfach die Kundenschnittstelle besetzen. Durch ein integriertes Angebot zwischen Brokerage und dem Thema Krypto, weil ehrlicherweise viele unserer Kunden möchten eine Assetklasse investieren. Den ist, in welcher Wallet was liegt, wie es abgebildet ist und Ähnliches, nicht so wichtig wie vielleicht den Early Adopters, die gesagt haben, ich will tatsächlich bankenunabhängig in der eigenen Wallet unterwegs sein. Ja, und ich glaube, das ist auch was bei dem Reifegrad, wo wir gerade sind, dass diese Gruppe zunimmt. Also mehr Leute, denen die letzten technischen Details der Blockchain nicht so wichtig sind, aber die schon Interesse daran haben, möglichst einfach hier dran teilzuhaben. Und das wird sicherlich noch spannender, falls die Entwicklung weitergeht, falls eine Regulierung für Security-Token, also am Ende Aktien elektronisch zum Beispiel gibt, dann gibt es, glaube ich, noch eine ganz andere Entwicklung und einen ganz anderen Bedarf.
Absolut. Auch spannende Entwicklung in den USA vor ein paar Wochen. Maurizio, ergänzt gerne nochmal die Runde.
Ja, also wann habe ich mich das letzte Mal oder das erste Mal damit beschäftigt? Sehr, sehr früh, ehrlicherweise. Aus beruflichen Gründen damals noch als Berater, also wirklich außerhalb noch der Sparkassenfinanzgruppe, und B, aus dem Freundeskreis heraus. Und ich muss zugeben, am Anfang fand ich das alles ein IT-Nerds-Thematik, weil es ganz oft immer Blockchain, und man ist ja auf tausende Konferenzen gewesen, wo immer das Wort Blockchain als super Hype, und man hat eigentlich nie so richtig verstanden, oder zumindest habe ich es nicht verstanden, vielleicht waren andere viel schlauer, was ist eigentlich der Mehrwert, also für den Kunden? Also ob ich das Ganze über eine Blockchain-Systematik mache, und was ist denn der Mehrwert für im Alltag? Also was vereinfacht das Ganze? Und ich muss zugeben, ich habe auch ein paar Jahre gebraucht. Und insbesondere daran, es hat auch ein bisschen daher zusammengehangen, dass A, Freunde sich weiter immer damit vertieft haben und immer noch dran geblieben sind, und weil überall irgendwann mal angefangen worden ist, zu Fragen gestellt zu kommen, wie investierst du schon in Krypto? Und wenn es schon beim Friseur anfängt, dieses Thema zu bekommen, dann weiß man, okay, das Thema ist angekommen und man muss sich mit den Themen auseinandersetzen. Und das ist viel, also zumindest bei mir ist es viel, also sich selbst aneignen und darüber lesen. Und das Spannende ist das, was Prania gesagt hat, am Ende des Tages interessiert es den Kunden gar nicht die Technik, sondern die Use Case, also den Mehrwert, den man daraus entwickeln kann.
Ja, um das aus ESSA-Perspektive mal abzurunden, wir haben 2018 angefangen mit dem Thema, auch mit einer ersten PDS-Krypto, ein Krypto-Coin, den man handeln kann, eine Verwahrlösung. Muss ja schon sagen, es ist immer wieder auch ein Impuls und ein Anecken und ein dauerhafter Prozess in diesem sehr, sehr bewegten Umfeld. Sind jetzt unter anderem dabei, verschiedenste Trendstudien, Wissensaufbau zu betreiben, und haben uns neben der Begleitung des DSGV-Vorstudienprojekts jetzt gerade darauf fokussiert, zu sagen, okay, was bedeutet denn das Ganze eigentlich aus der Perspektive von den Kunden, die es am meisten betrifft, die jungen Kunden, was tut sich da? Wir experimentieren damit rum und gucken, was verändert sich wirklich für diese jungen Kunden in den zukünftigen Generationen, halten dazu auch total gerne auf dem Laufenden. Und das führt uns dann ja aber auch zu den konkreten Anwendungsfeldern, die Jorinde gerade einmal vorgestellt hat. Also das Thema ist unfassbar breit. Pranjal hat erzählt, Tokenisierung, ganze Thema Handel. Was sind denn für euch gerade noch andere oder die relevantesten Anwendungsfälle rund um den Bereich DLT? Markus.
Das Thema Handel hatten wir gerade tatsächlich schon. Ne? Also wir haben eine neue Asset-Klasse, die am Ende dazugekommen ist, die man unterschiedlich abbilden kann, indirekt wie wir aktuell, oder auch ein Scalable oder Smart Broker das tun oder direkt. Wo ich aber auch sehr interessiert in schaue, ist, was das am Ende an zusätzlichen Ertragsmöglichkeiten bringt. Thema Borrowing, Lending, Staking. Da tut sich ja auch was, wo man sicherlich auch hinschauen muss, wo sich auf der Produktwelt was ändert. Wir sprechen auch gerade intensiv mit Immutable Insight, mit der Frau Gera, die ja nachher auch noch mal einen Impuls gibt. Die hat da durchaus ja auch Ansätze, wie man sowas abbilden kann. Aber auch, was das für unsere Prozessketten heißt. Weil ich meine, wir reden von einem Wertpapiergeschäft. Ich nehme mal zwei Begriffe. Sowas wie Wertpapier und Lagerstelle. Ich glaube, wenn wir die beiden zwei Worte mal nehmen, wird uns auch klar, aus welcher Zeit diese Prozesse stammen. Ja, wir haben diese Prozesse elektronisch abgebildet, aber an sich beruht das immer noch darauf, dass wir irgendwo Papiere verwahren, in dem Fall halt elektronisch, und sie hin und her buchen. Und wir haben gerade im Herbst einen Abwicklerwechsel hinter uns gebracht. Und über Lagerstellendifferenzen könnte ich jetzt auch einen eigenen Vortrag machen. Und das ist natürlich mit einer Technologie wie Blockchain unfassbar anders und einfacher. Und ich glaube, das wird auch noch für die ganze Branche eine spannende Entwicklung werden. Was tut sich da? Wie verändern sich Prozesse? Wie verändern sich Settlement-Ketten? Was heißt das auch für die Marktteilnehmer, die in diesen Prozessen aktuell aktiv sind, genauso wie im Zahlungsverkehr, eben auch auf der Asset-Seite? Und da bin ich sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
Mhm. Pranjal, magst du ergänzen?
Du bist noch gemutet.
Danke, der Klassiker. Ich will nicht wiederholen, was du, Markus, schon bereits gesagt hast. Wenn ich aus strategischen Perspektive sehe, was sind die Vorteile einer Blockchain-Technologie? Das ist No Trust. Das heißt, man hat keine zentrale Stelle, dass man vertrauen muss. Und das ist Unveränderbarkeit. Und das schreit für mich immer nach Immobilien, alles, was Notare machen, aber auch sehr, sehr viel, was zum Beispiel eine langfristige digitale ID angeht. Also die US-Amerikaner haben es vorgemacht mit dem Social Security. Das ist eine Nummer, die für alles gilt. Das Modell könnte viel besser wahrscheinlich mit einer Blockchain-Technologie dahinter funktionieren.
Wenn man sich jetzt dann doch mal aktuelle Hypes anguckt mit NFTs und wir sehen, wie auf Discord junge Kunden immer mehr und stärker wirklich ihr Leben ins Digitale verlagern, im digitalen Marken entstehen, das ganze Leben stückweise ins Digitale rutscht. Ist das auch für euch eine zukunftsweisende Veränderung oder sagt ihr, wir stehen hier und demnächst geht es erstmal wieder eine lange Zeit bergab? Maurizio?
Also ich glaube, dass es, also meine persönliche Meinung dazu, ich glaube, dass es beides weiterhin geben wird. Ich glaube aber, das sehen wir auch sehr schnell auch an der Gen Z, die mit eine ganz andere Welt gerade sich entwickelt und auch mit aufwächst. Und auch die letzten 2 Jahre Corona haben, glaube ich, sehr gut gezeigt, dass man sehr gut in der virtuellen Welt auch leben kann und sich auch dort wunderbar sich weiterentwickeln kann. Auch die Möglichkeit, solch eine Konferenz und sich selbst auch weiterzuentwickeln von zu Hause aus, zeigt ja auch, nicht nur die Gen Z können damit umgehen, sondern auch ältere Generationen. Aber ich würde ganz gerne nochmal zurück auf den Punkt, den du vorhin, auf der Fragestellung, die du vorhin hattest, was sind denn für Möglichkeiten oder was sind denn die Vorteile auch, die durch ein Distributed Ledger, aber auch NFTs auch sich ermöglichen. Ich finde auch das Thema neue Assets, also wirklich die Möglichkeit, ich sage immer so schön, Demokratisierung der Anlagemöglichkeit, dass ich Sachen investieren kann, indem ich sonst normalerweise überhaupt nicht investieren würde, weil es einfach zu teuer ist oder weil es gar nicht die Zugänglichkeit dazu zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich. Und das andere, was auch die Kollegen auch vorhin schon angesprochen haben, das gesamte Themenbereich der digitalen Identität, finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend.
Maurizio, was ich dann auch spannend finde, ist die andere Seite. Das eine ist ja als Investor. Aber ich habe natürlich auch die Chance, mit den digitalen Assets als quasi Emittent aufzutreten für Dinge, wo ich bisher gar keinen Finanzierungsstrom erzeugen konnte. Ne? Und ich sage mal, diese Zweiteiligkeit zu sagen, als Investor habe ich neue Möglichkeiten, aber eben auch als jemand, der normalerweise nicht so einfach am Kapitalmarkt aktiv sein kann, kann ich hierüber meine Finanzierungsquellen erschließen, finde ich mega spannend. Einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie fungibel ist das am Ende und wie liquide sind die Märkte? Ja, weil es braucht natürlich auch für diese Themen eine halbwegs dauerhafte Liquidität, sodass ich nicht nur auf der Investitionsseite einmalig unterwegs sein kann, sondern am Ende den Wert auch wieder zurückrealisieren kann, wenn ich denn mich davon trennen möchte. Und das sehen wir ja schon im Wertpapiergeschäft, das ist nicht bei jeder Aktie so. Das wird hier über die Zeit, je nachdem wie der Hype läuft oder ob es kein Hype ist, sicherlich eine spannende Frage.
Damit bist du nämlich, Markus, auch schon bei den Herausforderungen, die ich auch gerne einmal mit euch diskutieren möchte, im Sinne von, welche Herausforderungen seht ihr? Ich glaube, die offene regulatorische Situation, ganz vielen Fragestellungen, die kennen wir alle. Wie laufen denn bei euch diese Meinungsbildungsprozesse? Was sind die Diskussionen? Sag mal ein paar Worte dazu, Pranjal.
Das ist immer eine sehr interessante Diskussion bei fast allem, was wir in der Innovation, auf der Innovationsseite tun. In dem Fall haben wir es relativ einfach gemacht, indem wir eine Tochter GmbH gegründet haben und aus dieser Tochter GmbH das Produkt entwickelt wurde. Mit dem ganz großen Vorteil, wir brauchen zwar eine NPP in der Sparkasse, aber der NPP bezieht sich nur auf die Vermittlung von dem Produkt. Und die ganze Datenschutz-, IT-Sicherheit-, Compliance-Themen haben wir außerhalb der Sparkasse geregelt. Und das war im Nachhinein genau die richtige Entscheidung. Das hat uns mindestens 6 Monate schwierigste Verhandlungen und viel Frustration auf allen Seiten gespart.
Okay. Welche Herausforderung bei dir, Markus, neben denen, den du schon genannt hast?
Fangen wir mit den ganz einfachen an, Berührungsängste. Also ich sag mal, das Thema Krypto, DLT und Co. ist einfach komplex. Ja, Maurizio, das ist auch schön gesagt, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, im Zweifel auch privat, weil ich den einen Artikel gibt, wo alles drinsteht. Und da merkt man natürlich, dass wenn man aus der bisherigen Welt kommt, es da auch einfach Fragezeichen gibt. Also kann ich jetzt eine Wallet mit einem Depot oder einem Konto gleichsetzen? Nein. Ja, und das ist natürlich erklärungsbedürftig, das ist ein Change. Und das merkt man an vielen Stellen. Und das muss man eben auch immer wieder beachten, dass das, je nachdem, aus welcher Welt man kommt und wo man steht, ein Thema ist. Und tatsächlich auch aus der Risikosicht ein Widerstand. Der Blick reicht ja meist bis Bitcoin. Danach wird es schon deutlich nebliger. Wenn man dann anfängt, von Digital Assets zu reden und von einer zukünftigen etwas größeren Welt, dann wird es schon noch mal erklärungsbedürftiger. Und ich sage mal, gerade auf sowas wie, glaube ich an Bitcoin und Co., erlebe ich oft, werden dann die ersten Diskussionen geführt. Und das ist halt spannend, dann da weiterzugehen und das Bild auch zu vergrößern. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, da muss man dranbleiben, weil das eben auch eine gewisse Breite braucht. Ansonsten von riesengroßem Interesse bis totaler Ablehnung alles dabei. Und die restlichen Herausforderungen sind eher das, was du mit Regulatorik umschrieben hast. Compliance, KYC, was man alles so hat, Settlement-Prozesse und Co., wenn man solche Themen anguckt. Also klassisch, wie wenn man neue Themen einführt. Das ist jetzt, das gehört da dazu. Aber ich finde gerade dieser Change und Know-how-Block, den finde ich hochspannend.
Ja. Maurizio, dann an dich. Wie beobachtest du denn die aktuelle Diskussion auch im Rahmen der strategischen Einordnung, die gerade läuft?
Ja, also ich glaube, das, was meine Kollegen machen im DSGV, das sind ja nicht Themen, die ich, mit denen ich mich jeden Tag auseinandersetze, weil ich eigentlich eher die Kundenschnittstelle zu der Plattform-Geschäftsmodell, was ja auch sehr spannend für das Thema NFT, kann ich auch gleich dazu was sagen, auch ist. Aber das, was meine Kollegen im DSGV machen, ist erstmal auch Wissen schaffen, also Know-how verbreiten und ganz klar Bedenkenträger erstmal zu beseitigen. Also, und das jetzt nicht vielleicht mit martialischen Waffen, sondern wirklich mit Fakten und Know-how. Ich glaube, das, was fehlt und das, was in den letzten Jahren geschaffen worden ist, ist wirklich halt Wissen aufzubauen und Sorgen zu beseitigen. Ich glaube, das ist das A und O, was im DSGV jetzt in den letzten Jahren geschaffen worden ist, auch durch ein eigenes Gremium, eigene Projekte, die sich damit auseinandersetzen, mit der strategischen Auseinandersetzung, wie man sich, wie die Sparkassenfinanzgruppe hier auch positionieren möchte. Aber ich sehe es ja aus meinem eigenen Alltag, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin selbst in einigen Discord-Gruppen und sonstiges. Aber wenn man nicht dranbleibt, dann weiß man gar, also in 2-3 Tagen verändert sich fast irgendwie die Welt. Das heißt, das ist schon, also erstmal eine Grundbasis überhaupt zu schaffen. Also, und es kommen immer wieder neue Begrifflichkeiten und das Ganze natürlich unsere Stakeholder und die Gremien mitzunehmen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube auch, und was ich auch sehe, die Awareness ist sehr, sehr stark und sehr hoch geworden, auch innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe zu dem Thema. Aber wichtig ist wiederum, weiterhin dieses Knowledge aufzubauen und weiterhin das Ganze auszubauen.
Da bin ich absolut bei dir. Finde ich auch eine gute Überleitung, wenn wir nochmal auf den Kunden schauen. Und Jorinde im Hub, wir nähern uns auch gerade sehr stark aus Zielgründenperspektive. Erzähl du doch nochmal, du hast auch UX-Background. Wie schätzt du gerade die Bedeutung des Themas für die junge Zielkundengruppe ein?
Ja, was bei den jungen Leuten das Wichtige ist, dass die sich ja eigentlich auch permanent online aufhalten. Das heißt, da wird gar nicht mehr so eine harte Trennung geschaffen zwischen dem, was in der realen Welt passiert und dem, was online passiert. Es verschmelzt ziemlich. Es gibt unterschiedliche Gruppen, in denen sie sich online treffen, austauschen, Plattform, Discord, auch bedingt durchs Gaming etc. Das heißt, die halten sich von sich aus zum einen sehr viel online auf, sind auch schon in diesen digitalen Welten viel mehr präsent, haben also auch von Anfang an das Thema tokenisierte Assets eigentlich auch über diese Spiele gelernt, verinnerlicht. Was bedeutet das eigentlich, digitale Werte im digitalen Raum zu besitzen und zu handeln? Und was man natürlich sagen muss, die Generation wächst mit einem ganz anderen Pool an Wissen eigentlich auf. Das heißt, die haben wirklich das Wissen durch Handys etc. In der Hosentasche und die nutzen das auch. Die sind da wirklich, das merkt man auch, wenn wir mit jüngeren Kunden sprechen, schon sehr viel interessierter, gerade auch an Finanzthemen, als wir das zum Beispiel damals waren. Und für uns ist eben immer wichtig, dass wir genau das von unseren Kunden oder auch von den Nutzern insgesamt lernen. Das heißt, womit beschäftigen die sich? was ist für die wichtig, wie nähern die sich Themen, was ist die, für die interessant und relevant. Und gerade da findet ja jetzt dieser Change-Know-how, ich glaube, Markus, du hattest das gerade angesprochen, schon statt. Das heißt, diese Zielgruppe kennt sich von Anfang an mit den Themen aus und wir haben eigentlich gar nicht mehr die Notwendigkeit, diese Themen zu erklären oder zu vermitteln. Und wenn das Verständnis für solche Themen schon da ist, wie gesagt, früher war es ja sehr, sehr schwierig, sich überhaupt mit Kryptowährungen etc. Da dran zu kommen oder das überhaupt erstmal zu verstehen. Das ist jetzt natürlich auf einen ganz anderen Maßstab gehoben.
Yes. Spannend von da nochmal zu überlegen, okay, wo und wie integrieren wir denn das Ganze in das Ökosystem der Sparkassenfinanzgruppe? Und da nochmal an dich, Maurizio, eine Frage zurück.
Ja, also ich glaube, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, mit denen sich auch das Projekt im DSGV damit auseinandersetzt. Ich sehe es aber von zwei Sichten. Auf der einen Seite Kundenschnittstellen, also dafür, dass ich bin verantwortlich für das Online-Banking, also App und das Web-Frontend der Sparkassenfinanzgruppe. Da geht es ja insbesondere darum, strategische Weiterentwicklung. Und für mich ist es wichtig, am Ende des Tages, egal ob wir in welcher Form die Sparkassenfinanzgruppe sich strategisch damit auseinandersetzen wird, dass wir weiterhin die Kundenschnittstelle des Kunden bleiben. Das heißt, in einer der Vorträgen der Keynote-Speaker hieß es irgendwie, das Investment geht und wir werden das Geld nicht mehr wieder sehen. Ganz offen gesagt, ich will das schon sehen. Also ich würde es schon ganz gerne den Ort in der Sparkassenfinanzgruppe die Möglichkeit geben, dass zumindest die Sicht auf dem Investment weiterhin besteht. Weil es ist der Ort, wo der Kunde einfach auch seinen finanziellen Alltag wiederfinden möchte. Und genau dort sollte es auch der Platz auch sein. Ich finde es sogar, wenn ich von der Ökosystem denke, weiter spinnen mag, dann ist es so, NFT ermöglichen ja auch ganz viele Möglichkeiten, also zumindest was ich an Use Cases gelesen habe, also der Besitz von einem NFT, der die Möglichkeit hat, den Mitgliedern irgendwelche Rechte zu gewähren. Und ich glaube, dass das zum Beispiel eine ganz spannende Thematik sein kann im Rahmen des Ökosystems, dass man in die Plattform der Zukunft, ob das, wie wir jetzt auch in unserem Sparkassenfinanzgruppe aufbauen, ob da nicht auch diese Möglichkeit von Rechte und in Rahmen von Ökosystemen aufgegliedert werden. Alles Gedanken erstmal, die ich sozusagen aus der Brille der Plattformbauer auf Sparkassenfinanzgruppenseite mit der Brille der Kundenschnittstelle. Ich glaube, da gibt es aber, dass der Punkt ist, der erste Punkt muss wirklich sein, die Sichtbarkeit dessen, wo der Kunde überhaupt investiert, auch in dem Online-Banking der Sparkassenfinanzgruppe aufzuzeigen.
Ich glaube, der Wunsch, dass die Sparkassenfinanzgruppe diese Schnittstelle nicht verliert, der eint uns alle. 116 Sekunden haben wir noch. Pranjal, du sahst so aus, als wolltest du noch was sagen. Du hast doch 110 Sekunden dafür.
Danke. Ich versuche mich zu beeilen und zwar aufbauen, was du gesagt hast, Maurizio, letztendlich eine Plattform ist ein Marktplatz und lebt davon, dass sowohl auf der Angebots- als auch Nachfrageseite genug Menschen und genug Transaktionen stattfinden. Und wenn wir einen Teil bewusst ausschließen, dann findet der Teil trotzdem statt, aber halt ohne uns. Das sehen wir teilweise bei dem BNPL, Buy Now Pay Later Markt, aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, für mich ist der Markt wird schon regeln. Die Kunden würden schon sagen, wir müssen selbstverständlich in Rahmenbedingungen feststecken, dass zum Beispiel Geldwäsche oder Waffenhandel oder so weiter nicht über die Sparkassenplattform stattfindet. Klar, aber alles andere für mich wär wünschenswert. Die Kunden sagen nun schon, was die wollen und nicht wollen.
Ja. Das ist auch nochmal die Zweischneidigkeit, in der wir uns bewegen. Spenden, ich fiel gerade das Wort Spenden, Ukraine, aber Russland nutzt es auch. Wo gehen da die Entwicklungen hin? Aber lasst uns weiter daran arbeiten und mitgestalten. Und Patrick, gerne zurück.
Ja, vielen Dank euch fünf.
Danke euch. Ja. Tschüss.